Okay, Brüder und Schwestern, wir sind in Botschaft 3. Und noch einmal möchte ich euch daran erinnern, besonders wenn ihr die erste Botschaft noch nicht gesehen habt, was das allgemeine Thema ist. Noah, Daniel und Hiob, Vorbilder eines überwindenden Lebens auf der Linie des Lebens, um die Ökonomie Gottes zu erfüllen. Und alle drei Personen werden in Ezekiel 14, Vers 14 und 14, Vers 20 erwähnt. Und was wir sehen, ist, dass Gott sagt, dass selbst wenn Noah, Daniel und Hiob in Jerusalem wären, könnten sie nur sich selbst durch ihre Gerechtigkeit retten. Gott war immer noch gezwungen, die Situation dort zu richten, hauptsächlich des extremen Götzendienstes und wegen der Abtrünnigkeit. Aber wir wollen heute sehen, warum der Herr diese Person Noah, Daniel und Hiob benutzen würde. Und wir würden niemals denken, dass Hiob in der gleichen Kategorie wie Noah und Daniel sein würde. Wir haben angemerkt in der letzten Botschaft, dass wir immer zur Bibel kommen müssen mit der Brille von Gottes Ökonomie. Gottes ewige Ökonomie ist der Plan des Dreieinigen Gottes, des Dreieinigen Gottes Regierung, sich selbst als der Vater im Sohn durch den Geist in sein auserwähltes und erlöstes Volk auszuteilen, um ihr ganzes Wesen zu sättigen, sie in ihren Geist wiederzugebären, in ihrer Seele umzuwandeln und schließlich in ihrem Körper zu verherrlichen, sodass sie genauso werden wie er in Leben und in Natur, aber nicht in der Gottheit. So werden sie die Braut Christi. Sie werden eine Verdopplung von Christus. Und das neue Jerusalem ist eine Person. Es ist der großartige Gott-Mensch. Es ist Gott in Menschen und Mensch in Gott. Es gab niemals so ein Paar wie dieses in einem Universum, weil dieses Ehepaar, welches, ihr wisst, der Herr ist und uns und wir, die Braut. Der Herr ist unser Mann. Wir sind die Braut. Und der Herr, welcher der durch einen Prozess gegangene Dreieinige Gott ist, er ist in der Braut und die Braut, sein umgewandeltes dreiteiliges Volk, sie sind in dem Mann und zusammen sind sie der großartige Gottmensch. Das ist das Ziel von Gottes ewiger Ökonomie. Jetzt möchte ich euch noch einmal sagen, wenn wir Noah, Daniel und Hiob sehen, dann sehen wir, dass sie den Dreieinigen Gott zum Ausdruck bringen, der sich selbst in sein auserwähltes Volk hinein einteilt. Und es ist sehr deutlich, wenn wir auf den Dienst des Zeitalters sehen, dann sehen wir in Noah sehen wir den Gott, den Vater in seinem Wunsch und Plan für seinen Bau und seiner ewigen Treue, indem er seinen Bund bewahrt, welches sein Wort ist. Mit Daniel, das ist, was wir heute besprechen werden. Wir sehen in Daniel, dass Christus, der Sohn, als die Zentralität und Universalität von Gottes Bewegung ist, von Gottes Vorangehen ist. Und wir sehen Christus, den Sohn, in seinem zweiten Wiederkommen als der Sohn des Menschen. Das ist hauptsächlich in Daniel 7 und 10. Schließlich in Hiob sehen wir Gott, den Geist, in seinem Umwandlungswerk, der das ausführt, was in Gottes Herzen versteckt ist, sodass wir Gott gewinnen, um Gott zu werden in Leben und in der Natur und in dem Ausdruck, aber nicht in der Gottheit für den Ausdruck Gottes. Deshalb haben wir diesen Titel, dieses allgemeine Thema. Ich denke, es ist voll mit göttlicher Erleuchtung. Und Bruder Lee sagt, das ist der Schlüssel. Dies ist der Schlüssel, der dreieine Gott, der sich selbst in sein auserwähltes Volk und erlöstes Volk hinein austeilt. Das ist der Schlüssel, um die ganze Bibel zu öffnen. Alle 66 Bücher der Bibel. Okay, lass uns jetzt zur Botschaft 3 kommen, welche mit Daniel zu tun hat. Und wir sehen in dem Titel dieser Botschaft, der Sieg der Überwinder, wie wir ihn bei Daniel und seinen Gefährten sehen. Und ich möchte dies noch einmal erwähnen. Dieser Ausdruck Daniel und seine Gefährten wird oft erwähnt, besonders am Anfang vom Buch Daniels. Das zeigt uns, dass es ein Vorbild ist. Wir brauchen alle solche Gefährten, um dem Herrn nachzujagen. Also preist den Herrn für Daniel und seine Gefährten. Und Geschwister, was wir über das Buch Daniel sagen können als Allgemeines, ist, dass das ein Buch der göttlichen Offenbarung ist über Gottes Ökonomie. Und worauf wir uns jetzt besonders kümmern, ist Daniel Kapitel 1 bis 6. Und diese 6 Kapitel repräsentieren Gottes Ökonomie. Hört zu, das ist nicht nur Theologie oder Lehre, sondern es sind diese 6 Fälle, die zeigen, was Gottes Ökonomie ist und wie es ausgeführt werden kann. Das ist wunderbar. Jetzt haben wir hier Daniel und seine Gefährten. Sie wurden so wie die anderen Kinder, so wie die Israeliten, nach Babylon verschleppt, weil Gott sie richtete. Ne, wir können das sagen. Es scheint so, als ob Gott versagt hatte und nicht mehr sein Interesse auf der Erde verfolgte. Aber eigentlich hat Gott durch diese jungen Überwinder sein Zeugnis bewahrt. Wir werden also jetzt sehen, dass deren Sieg Gottes Sieg war, um das Zeitalter zu beenden, um einen Überrest zurückzubringen nach Kanaan, welches das gute Land ist, um sein Tempel aufzubauen, sein Haus für seinen Ausdruck und für den Aufbau der Städte seines Königreichs für seine Herrschaft. Deshalb werden diese jungen Überwinder aufgeweckt. Sie waren ein Instrument, um das Zeitalter zu wenden. Lass uns jetzt zu der Gliederung kommen. Römisch 1 ist ein Vers aus Daniel. Es sagt, die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewig. Wir müssen beten, Herr, gib mir göttliches Sicht und mach mich. Ich möchte so eine Person sein, ein Teil deines Leibes, der leuchtet wie ein Stern. Und durch meinen Schein möchte ich viele zu Christus wenden, als die Gerechtigkeit. Und ich, mit all den Überwindern, mache mich wie ein Stern für immer und ewig. Bete einfach dieses einfache Gebet. Bete diesen Vers zurück zum Herrn. Wir sehen jetzt, was die Bedeutung hiervon ist. A sagt, jeder in den örtlichen Gemeinden sollte ein leuchtender Stern sein, eine Verdopplung des himmlischen Christus als der lebendige Stern. Die Sterne sind diejenigen, die in der Finsternis scheinen und die Menschen vom falschen Weg zum rechten Weg wenden. Heilige, wir müssen beten, Herr, mach mich zu einem scheinenden Stern, mach mich eine Verdoppelung von dem himmlischen Christus als dem lebendigen Stern. Ihr wisst, wir haben ein Buch darüber, wie man Christus findet. Wie finden wir Christus? Wir müssen ihm als dem lebendigen Stern folgen. Wir haben so ein kleines Büchlein darüber. Kauft euch das. Und selbst wenn ihr es schon mal gelesen habt, lest es nochmal. Dann siehst du mehr. Als erstes möchte ich hervorheben, dass Christus der lebendige Stern ist. In 4. Mose 24,7 sehen wir Balaams Prophezeiung. Zu der Zeit war Balak der King von der König von Moab und er wollte Balaam, der ein Prophet war, dass er die Kinder Israel, dass er etwas Schlechtes über sie sagt, aber er konnte nur Gutes über sie sagen. Und an einem bestimmten Punkt sagte Balaam, gesegnet ist der, der dich segnet, und verflucht ist der, der dich verflucht. Und das hat sich als wahr dargestellt durch die ganze Zeit hinweg. Wer auch immer das jüdische Volk segnet, ist gesegnet. Und wer die Juden verflucht, ist auch verflucht. Das ist nicht politisch, sondern es ist einfach, was die Bibel sagt. Ich gehe sogar noch weiter. Die Gemeinde, gemäß Galater 6, ist der Leib Christi, ist Israel. Also wenn du die Gemeinde segnest, dann wirst du gesegnet. Wenn du die Gemeinde verfluchst, das heißt schlecht von der Gemeinde sprichst, wirst du verflucht. Sprich immer gut über die Gemeinde. Du sagst vielleicht, oh Ed, die Gemeinde hier, oh, wir haben so viele Probleme. Nein, in Gottes Augen ist die Gemeinde herrlich. Die Gemeinde ist herrlich. Wir brauchen eine himmlische Sicht auf Gottes Volk. Lass mich weitergehen. In Offenbarung 22,16 sagt der Herr, ich bin die Wurzel und der Nachkomme Davids, der hell leuchtende Morgenstern. Hier sehen wir, der Herr ist der Morgenstern. In 4. Mose 24,17 sehen wir, dass aus Jakob ein Stern herauskommt und ein Zepter sich aus Israel erhebt. Das ist der Herr als der Stern, ist für Gottes scheinenden Ausdruck. Der Herr als das Zepter ist für die himmlische Herrschaft, was seinen Vorsatz in 1. Mose 1, 26 erfüllt. Okay, lass mich nochmal zurück zu Balaam kommen, in dem 4. Buch Mose. Balaam hat 4 Gleichnisse erzählt. In den ersten 3 Gleichnissen wir wollen diese 3 Gleichnisse nicht nur im irdischen Sinn sehen, sondern auch in dem göttlichen und mystischen Zusammenhang. Diese ersten 3 Gleichnisse sprechen über die Gemeinde als des Israel-Gottes. Die vierte Geschichte ist, daraus habe ich einen Vers zitiert, zeigt, dass Christus, der himmlische Christus, der Stern und das Zepter ist. Wir haben jetzt den himmlischen Gott für Gottes Ausdruck und Christus, der Kraft und Autorität hat für Gottes Herrschaft. Jetzt, Geschwister, da möchte ich noch etwas erwähnen im Zusammenhang mit den Überwindern. Wir müssen erkennen, dass Christus selbst unser Sieg ist. Und wenn wir über geistlichen Kampf reden, und über Sieg, dann müssen wir erkennen, dass der Sieg schon von Christus gewonnen worden ist. Er hat Satan zerstört auf dem Kreuz und er ist in Auferstehung und Auffahrung. Er ist der, der regiert und herrscht. Er ist der König der Könige und der Herr der Herrscher und er ist unser Sieg. Wir wollen ihm den Weg geben, sich selbst in uns hinein auszuteilen, sodass er unser Sieg in unserer Erfahrung werden kann und in uns zum Ausdruck kommt als der Sieg des dreieinen Gottes. Wisst ihr, im ersten Teil von 1. Samuel 15,29 spricht Samuel, er spricht über Gott als die Eminenz von Israel. Wir können das auch übersetzen. In einer anderen Übersetzung steht, dass dies der Christus ist der Sieg von Israel. Also er ist nicht nur die Eminenz von Israel. Er ist nicht nur der Vorherrschende im Universum, sondern er ist auch unser Sieger in unserem Geist. Das ist eine wunderbare Offenbarung, die wir haben können. Ich habe auch Matthäus 2,2 erwähnt, weil die Magier hier einem lebendigen Stern gefolgt sind. Aber an einem bestimmten Zeitpunkt haben sie dem Stern nicht mehr gefolgt und haben gesagt, Mensch, wir sind doch nah an Jerusalem. Lass uns da mal hingehen, da wird doch bestimmt Christus geboren. Und die haben natürlich einen großen Fehler gemacht, als sie das gemacht haben, weil sie nicht bei dem lebendigen Stern geblieben sind. Also sie sind nach Jerusalem gekommen und sie sind zu Herodes gegangen. Und dort waren Schriftgelehrten. Und sie haben ihn gefragt, wo ist er, der geboren wurde? Weil wir haben seinen Stern gesehen und wir sind hierher gekommen, um ihm zu dienen. Worauf bezieht sich hier sein Stern? Sein Stern bezieht sich auf die lebendige Vision Christi. Und diese sofortige Vision von Christus leitet dich direkt in die persönliche Gegenwart Christi, was natürlich diesen drei Heiligen passiert ist. Natürlich haben diese drei Heiligen diese Frage gefragt und die Schriftgelehrten haben sich an Micha 5,2 gewandt und dort steht sehr klar, dass Christus in Bethlehem geboren wird. Also haben die drei Magier die Gegenwart der Schriftgelehrten verlassen und der Stern erschien ihnen wieder. Aber natürlich ist danach etwas Schlimmes passiert. Die Schriftgelehrten hätten sich freuen sollen und sagen sollen, meine Güte, das ist die Erfüllung von Micha 5,2. Wir sollten mit ihnen gehen, aber sie sind nicht mitgegangen. Sie hatten kein Herz für Christus. Die haben sich nur über die Worte gekümmert und nicht um den Geist in den Schriften. Und wir wissen sogar auch, dass Herodes sich Sorgen gemacht hat, weil er gesagt hat, Mensch, wenn Christus geboren wird, dann wird er mich ersetzen und er wird der Messias der jüdischen Leute sein. Und dann hat er ein schreckliches Ding getan und zwar hat er alle Kinder getötet, die in Bethlehem und um Bethlehem herum geboren sind, weil er noch nicht mal wollte, dass Christus geboren wurde. Aber dank dem Herrn, dass Gott Josef gewarnt hat in einem Traum. Josef und Maria sind also aus Bethlehem geflohen, bevor diese Abschlachtung stattfand. dank dem Herrn für das. Wenn wir darüber sprechen, dass es über einen Stern sprechen, müssen wir auch Offenbarung 1,20 anschauen. Dort steht etwas über 7 Sterne und 7 goldene Leuchter. Die 7 Sterne sind die Boten der 7 Gemeinden. Geschwister, wir müssen alle beten. Mach mich zu einem Boten der Gemeinde. Was ist ein Bote in diesem Sinne? Ein Bote ist jemand, der eine frische Botschaft von Gott zu Gottes Volk und für Gottes Volk hat. Lass uns jetzt also über Christus reden. Christus ist nicht nur der Hauptbotschafter Gottes, sondern er ist auch die frische Botschaft von Gott. Also in dieser Versammlung wollen wir, dass er sich selbst in uns hinein austeilt als die frische Botschaft von Gott. Das ist, was wir immer brauchen. Jetzt in Maleachi 2,7 redet er über die Priester. Wir müssen alle Priester sein. Es steht hier, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren. Und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn, der Herrscher. Das ist Maleachi 2, Vers 7. Wir müssen alle Priester in der Priesterschaft sein, wie wir in 1. Petrus 2 sehen. Und wir müssen die sein, die voll mit Christus sind, als das lebendige Wissen des dreien Gottes. So dass, wenn wir zu anderen sprechen, dann sprechen wir Gottes Weisheit in ihr Sein. Jetzt, Geschwister, es ist sehr wichtig, lass mich B lesen. Die Überwinder als die leuchtenden Sterne sind die Boten der Gemeinde. Diejenigen, die mit Christus als dem Boten Gottes eins sind und die den gegenwärtigen Christus als die lebendige und frische Botschaft besitzen, die sein Volk von Gott gesandt wird. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir beten, Herr, mach mich zu einem von deinen Botschaftern. Boten. Warum ist das so wichtig? Weil, wenn ihr an Offenbarung 2 und 3 schaut, Gottes Botschaften an die 7 Gemeinden ist nicht direkt an die Gemeinden, sondern an die Botschafter, an die Boten der Gemeinden. In Offenbarung 2,1 steht, sagt er zu Johannes, zu dem Boten der Gemeinde in Ephesus schreib, was ich dir sage, an den Boten der Gemeinde in Ephesus, an den Boten der Gemeinde in Smyrna, an den Boten der Gemeinde in Pergamos und so weiter und so weiter. 7 Gemeinden, alle adressiert an den Boten. In anderen Worten, wenn es keinen Botschafter, keinen Boten gibt, gibt es keinen Kanal für den durch einen Prozess gegangenen dreien Gott, dass er eine frische Botschaft für seine Leute wird, sein Volk wird. Wir müssen die Boten Gottes werden, als die Verdopplung Christi, sodass er als die einzige Botschaft durch uns sprechen kann, für den Aufbau der Gemeinden. Also Geschwister, was wir hier sehen, ist, dass ohne die Boten, dass es dort keine Briefe an die 7 Gemeinden gibt. Wie können wir das heute praktisch auf uns anwenden? Ein Weg ist, wenn wir zu einer Versammlung kommen, eine Weissagungsversammlung, schätzt diese Versammlung. Es ist wirklich eine wichtige Versammlung. Die Sache des Weissagens ist eine der Hauptpunkte in dem gottverordneten Weg. Und in 1. Korinther 14 sagt es, denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermutigt werden. Das ist Vers 31. In Vers 4a steht, der weissagt, baut die Gemeinde auf. Wie ist die Gemeinde aufgebaut? In Matthäus 16,18 sagt der Herr uns, ich werde meine Gemeinde bauen. Aber in Korinther 14,4a steht, dass der weissagt, baut die Gemeinde auf. Was das bedeutet, ist, dass Weissagen ist für den Herrn zu sprechen, den Herrn herauszusprechen und den Herrn hinein in Leute zu sprechen. So bauen wir die Gemeinde auf. Er baut die Gemeinde in und durch die auf, die ihn heraussprechen. Also Geschwister, wenn wir die Morgenerweckung lesen, jeden Morgen, dann müssen wir dieses Wort empfangen. Durch Gebet, wir müssen es zurück zum Herrn beten, wir müssen über den Dienst beten, welcher den Reichtum in diesem Vers herausbringt. Tu es für jeden Morgen und dann komm zu der Weissagungsversammlung mit etwas Vorbereitetem in deinem Sein, damit du die Gemeinde aufbauen kannst. Das ist eine großartige Sache. Wenn du das in diesem Weg machst, dann machst du es als ein Botschafter, ein Bote in der Gemeinde, jemand, der eine frische Botschaft von dem Herrn bringt. Wir haben ihn als die frische Botschaft von Gott zu Gottes Volk für den Aufbau der Gemeinde. Lasst uns C lesen. Es gibt zwei Wege, zu einem überwindenden Stern zu werden. Erstens durch die Bibel und zweitens durch den siebenfach verstärkten Geist. 1. Und uns ist das prophetische Wort noch fester gemacht worden, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem finsteren Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Geschwister, als dieser Vers prophetisches Wort sagt, bezieht sich das nicht auf das Wort in einem sehr engen. Es sagt nicht, dass es. Es sagt nicht eine Weissagung, sondern das ganze Buch, die ganze Bibel, alle 66 Bücher und jeder Vers darin ist das prophetische Wort. Das ist das Wort, das zu Gottes Volk gesprochen wurde, und darüber müssen wir beten, damit es lebendig wird und wir es in die Geschwister hinein sprechen können für den Aufbau der Gemeinde. Lass uns jetzt zu A unter 1 gehen. Petrus verglich das prophetische Wort in der Schrift mit einer Lampe, die an einem finsteren Ort leuchtete. Dies weist darauf hin, dass es erstens dieses Zeitalter ein finsterer Ort in einer finsteren Nacht ist. Römer 13,12, dort steht, dass die Nacht weit vorgerückt ist und der Tag nahe herangekommen ist. Lasst uns darum die Werke der Finsternis ablegen und lasst uns die Waffen des Lichts anlegen. Das ist Römer 13,12. Und in Römer 13,14 steht, dass wir den Herrn anlegen. Anziehen. Die Waffen des Lichts anzulegen bedeutet also, den Herrn Jesus Christus anzuziehen. Unser Herr Jesus Christus ist die Waffen des Lichts für den Kampf von dem Geist mit unserem Geist gegen das Fleisch. Was bedeutet es, den Herrn anzuziehen? Ich habe mich das immer gefragt, wie kann ich ihn anziehen? Nun ja, in Römer 13,14 in der Fußnote steht ganz klar, was es ist, den Herrn anzuziehen. Was es ist, ist, bei Christus zu leben und Christus auszuleben und dadurch Christus zu vergrößern. dann sind wir mit Christus gekleidet, nicht nur objektiv, sondern auch als unsere, auch subjektiv als unsere ausgelebte Gerechtigkeit. Noch einmal, die Waffen des Lichts ist für die Kriegführung zwischen dem Geist und den Lüsten des Fleisches. Deshalb sagt Galater 5,16, wandelt durch den Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches auf keinen Fall erfüllen. In Vers 17 sagt er, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, denn diese liegen miteinander im Streit, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ihr konntet das tun, aber jetzt hindert der Geist dich. Dank dem Herrn dafür, für diese Behinderung. Wir müssen damit nur leben. In 1. Johannes 5,19 steht das. Wir wissen, dass die ganze Welt in 1. Johannes 5,19 steht, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem, der böse ist. Denkt darüber etwas nach. Die ganze Welt liegt in dem, der böse ist. Das bedeutet, die ganze Welt bleibt passiv unter dem Einfluss des Bösen. Dank dem Herrn, wir wurden herausgebracht von der Welt in Christus hinein. Lass uns jetzt zu B kommen. In B steht, vor dem Anbruch des Tages, des Erscheinen des Herrn, steht der Morgenstern in den Herzen der Gläubigen auf. In Offenbarung 2 sagt uns der Herr, dass eines der Sachen, die er den Überwindern gibt, ist, dass er der Morgenstern sein wird. Bevor also der Herr öffentlich kommt als die Sonne, in Malachi sagt er, wenn er wiederkommt, wird er der Sonne der Gerechtigkeit sein. Zu den Überwindern wird er der Morgenstern sein, bevor er öffentlich kommt. Er wird eine besondere und geheime und persönliche Weise auf sie kommen. Der Morgenstern kommt vor der Sonne heraus. Wir wollen, dass er der Morgenstern ist für uns. Also bevor der Tag anbricht, an dem der Herr wiederkommt, wird der Morgenstern in den Herzen aufgehen, in den Gläubigen, die auf die Weissagung, die Prophezeiung in der Schrift achten. Wir können Abtrünnigkeit damit definieren, dass man den Glauben verlässt. Viele Gläubige haben den Glauben verlassen, aber wir wollen, dass der Herr in unseren Herzen aufgeht und in der Dunkelheit der Abtrünnigkeit scheint, bevor er wirklich als der Morgenstern erscheint. Lass uns jetzt zu 2 kommen. Es gibt hier viele Verse. Ich ermutige euch, diese Botschaft nochmal zu nehmen und die ganzen Bibelverse zu lesen, die ich nicht lesen konnte. In 2 steht, diese Dinge sagt der, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Preis den Herrn. Unser Herr hat die 7 Geister Gottes und er hat auch die 7 Sterne. Unter diesem Punkt sagt A, die 7 Geister sind eins mit den 7 Sternen. Erinnert euch daran, die 7 Sterne sind die Boten. Und die 7 Geister des Herrn sind eins mit den Boten der Gemeinden. Und die 7 Sterne sind eins mit den 7 Geistern. B sagt, Die sieben Geister Gottes ermöglichen es der Gemeinde, auf eine verstärkte Weise lebendig zu sein. Und die sieben Sterne ermöglichen es ihr, auf eine verstärkte Weise zu scheinen. Also Geschwister, wir brauchen so ein Gebet in uns. Herr, fülle mich mit dir selbst als den siebenfach verstärkten Geist. Sogar als die sieben Geister Gottes. Fülle mich mit dir selbst, sodass ich auf eine verstärkte Weise lebendig bin. Und bringe mich dazu, eine deiner scheinenden Sterne zu sein. In diesem Universum, um eine Verdopplung von dir zu sein. Sodass ich eine auf eine verstärkte Weise scheinende Person sein kann. Wenn wir das beten, wird der Herr unser Gebet beantworten. C sagt, der siebenfach verstärkte Geist ist lebendig und kann nie durch die toten Buchstaben der Erkenntnis ersetzt werden. In 2. Korinther 3, ich liebe dieses Kapitel sehr. Ich habe diesen Vers nicht hier, aber in 2. Korinther 3, Vers 3 steht, Paulus sagt, ihr seid ein Brief Christi, der durch unseren Dienst ausgefertigt wurde, hineingeschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in Tafeln aus fleischernen Herzen. Geschwister, in Paulus Gedanke war sein Dienst, lebendige Briefe zu produzieren. Er hat den Korinthern gesagt, ihr seid ein lebendiger Brief, hineingeschrieben, dass das Neue Testament, der Dienst des Neuen Testamentes, schreibt etwas in unsere Herzen hinein und das ist der Geist des lebendigen Gottes. Und wenn diese Tinte in uns hinein, in unsere Herzen hineingeschrieben wird, was man dann lesen kann, das ist Christus selbst als der Geist des lebendigen Gottes. Also wenn wir ein lebendiger Brief Christi werden, dann können Menschen Christus in unserem Sein lesen und Leute können Christus in unserem Sein erfahren und wir können ihn ausdrücken. Wenn wir in dem neuen testamentlichen Dienst teilhaben wollen, müssen wir solche sein, die Herzen der Leute einschreiben. Wenn wir uns Vers 6 jetzt anschauen, steht, dass Gott uns tauglich gemacht hat zu Dienern eines neuen Bundes, zu Dienern nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Ich möchte hier einfach nur eine Pause einlegen. Was ist ein Diener des neuen Bundes? Das ist ein Diener des Geistes. Das bedeutet, dass die Realität des neuen Bundes der Geist ist. Das ist der Geist, was wir gerade gesehen haben, ist die göttliche Tinte als der Geist, der in unsere Herzen eingeschrieben wird, sodass dass andere Leute Christus in unserem Sein sehen können, weil wir Briefe Christi geworden sind. Hier steht, dass wir Diener des neuen Bundes sind, nicht des Buchstabens. Wir brauchen natürlich das geschriebene Wort Gottes, aber wenn wir nur die Buchstaben haben, ist es nicht genug, weil es steht hier weiter, wir sind Diener nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber gibt Leben. Deshalb sagt der Herr in Johannes 39 bis 40, er sagt den Religiösen, er sagt, Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, ewiges Leben in ihnen zu haben. Und gerade jene sind es, die über mich Zeugnis ablegen. Doch wollt ihr nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Geschwister, wenn immer wir zu den Schriften kommen, müssen wir zu dem Herrn kommen. Wir sollen sogar ein einfaches Gebet beten. Herr Jesus, ich komme zu dir in der Bibel. Ich komme zu dir, weil ich dich mehr als Leben gewinnen möchte, während ich die Bibel lese. Wir müssen immer zu dem Herrn kommen, wenn wir zu der Bibel kommen. Deshalb empfangen wir dieses Wort durch alle Gebete, wie wir in Epheser 6, 17 und 18 sehen. Wenn wir das tun, wird dieses geschriebene Wort, welches in Griechisch Logos ist, wird dann das sofortige und angewandte Wort zu uns, welches in Griechisch Rhema ist, das angewandte, momentane Wort. Ich würde sagen, dieses Wort ist sogar das Wort mit deinem Namen der Herr spricht etwas zu dir persönlich. Dieses Wort ist der Geist, der Leben gibt. Das ist, was wir brauchen. Wir müssen die Information in der Bibel zu Offenbarung bringen. Indem wir darüber beten, über dieses Wort und beten lesen und dieses Wort empfangen, in unserem Geist und in der Atmosphäre des Gebetes. In D steht: Die sieben Sterne sind die Boten der Gemeinde. Sie sind die Geistlichen in den Gemeinden, diejenigen, die die Verantwortung für das Zeugnis Jesu tragen. Sie sollten himmlischer Natur sein und sollten wie Sterne in einer himmlischen Position sein. Lass uns jetzt zu Römisch Nummer 2 kommen. Das Prinzip der Wiedererlangung des Herrn kann man bei Daniel und seinen Gefährten sehen. Ich liebe dieses Wort. Daniel und seine Gefährten. Wer waren seine Gefährten? Okay, guckt in die Klammern. Hananaja, Misael und Asaja. Wir sprechen immer von seinen Gefährten und nennen sie bei ihm babylonischen Namen. Schadrach, Messach und Abednego. Das sind die Namen, die Nebukadnezar ihm gegeben hat. Und wir sehen, dass das eigentlich Namen von Götzen sind. Nebukadnezar wollte, dass sie sich mit Götzen identifizieren. Aber wenn ihr das nicht wisst, Heilige, dann möchte ich, dass ihr darüber betet. Ihr müsst die Namen von Daniels Gefährten wissen. Die Namen, die von Gottes Herzen kommen. Einer der Namen ist Hanania und Misael und Azaria. Daniel und seine Gefährten waren absolut eins mit Gott. Und sie haben gesiegt über Satans Machenschaften. Und man kann das in diesen Versen von Daniel sehen. Lass uns jetzt zu A kommen. Indem Nebukadnezar die Namen von Daniel und seinen Gefährten, die darauf hinwiesen, dass sie zu Gott gehörten, zu Namen änderten, die sie mit Götzen eins machten, versuchte er sie auf eine teuflische Weise. Okay, schau dir eins an. Der Name Daniel bedeutet, der Gott ist mein Richter, wurde geändert zu Belsazar, was der Fürst des Bel oder der Liebling des Bel bedeutet. Bel ist ein Götze. Noch einmal. Alles, was Gott ersetzt oder die Position Gottes einnimmt in unserem Leben oder in unserem Sein, ist ein Götze. Aber preis den Herrn für Daniel. Wisst ihr, mein vierter Sohn, jetzt mein letzter Sohn. Ich war in Taipei für eine Weile und dann kam ich zurück, gerade zur rechten Zeit, um die Geburt meines vierten Sohnes zu sehen. Und aus irgendeinem Grund, Ruthie und ich hatten schon drei Jungs zu der Zeit und irgendwie waren wir uns sicher, dass das vierte Kind ein Mädchen sein wird. Also hatten wir nur einen Mädchennamen. Wir hätten offen sein sollen zu dem Herrn. Wir hätten einen Namen für einen Jungen und ein Mädchen haben sollen. Aber unser Herz war so darauf gesetzt, ein Mädchen zu haben, dass wir nur einen Mädchennamen hatten. Und sieh an, dann kommt ein Junge daher. Und wisst ihr, wir hatten keinen Namen. Also haben Ruthie und ich Gemeinschaft gehabt und gebetet. Und Herr, was möchtest du, wie unser Sohn heißt? Und zu der Zeit habe ich das Buch Daniel gelesen. Also habe ich das Ruth vorgeschlagen. Und ich hab gesagt, ich lese gerade das Buch Daniel und Daniel ist wunderbar. Wie wär's damit? Wie wär's mit Daniel? Und sie hat Amen gesagt. Und das war also der Name unseres letzten Sohnes. Wir haben ihn Daniel genannt. Das bedeutet, Gott ist mein Richter. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir wollen, dass Gott alles richtet in unserem Sein, was nicht ihm entspricht. Wir wollen alles gerichtet haben, was ihm nicht entspricht. 2 sagt, der Name Hanania, der Jah hat gnädig gegeben oder von Jah geliebt bedeutet, wurde geändert. Wollt ihr nicht von Jah geliebt werden? Möchtet ihr nicht eine Person sein, die gnädig gegeben ist von Jehova zu seinen Leuten? Sein Name wurde geändert zu Shadrach, was erleuchtet durch den Sonnengott bedeutet. Okay, und dann der Name Michael, das mag ich. Michael bedeutet, wer ist, was Gott ist. Das bedeutet, dass Gott der Unbeschreibliche ist. Du kannst ihn nicht beschreiben. Wer ist, was Gott ist? Dieser Name wurde geändert in Wer kann sein, wie die Göttin Sach. 4 sagt, der Name Asaja war Jah hat geholfen bedeutet. Der wurde geändert in Abednego, was der treue Diener des Feuergottes Nego bedeutet. Wir wollen eine Person sein, die Gott, die Jehova als eine lebendige Hilfe hat. Sag nicht, oh ja, die Gefährten von Daniel waren Shadrach, Meshach und Abednego, das sind Götzendienstnamen. Wir sollen immer uns die Realisation haben und sogar das auswendig können, dass Daniels Gefährten Hanania, Misael und Asaria heißen. Und ich ermutige besonders die jungen Leute, diese Namen und die Bedeutung dieser Namen zu wissen. Lass uns jetzt zu B kommen. Anfangend mit B sehen wir 6 verschiedene Fälle in Daniel 1 bis 6, welche Gottes Ökonomie zeigen und wie diese Ökonomie ausgeführt werden kann. Es gibt also 6 Fälle als Illustration. Der erste Fall in B ist Daniel und seine Gefährten waren siegreich über die dämonische Speise. In 1 steht, Demokanezas teuflische Versuchung bestand erstes darin, die 4 brillanten jungen Nachkommen von Gottes besiegten Auserwählten, Daniel und seine 3 Gefährten, dazu zu verführen, verunreinigt zu werden, indem sie von einer unreinen Speise aßen, von der Speise, die den Götzen geopfert wurde. 2. Wenn Daniel und seine Gefährten jene Speise gegessen hätten, hätten sie die Verunreinigung in sich aufgenommen, hätten die Götzen in sich aufgenommen und wären somit Satan 1 geworden. Erinnert euch immer daran. Es gibt sogar ein Sprichwort in der Welt, du isst, was du bist. Du bist, was du isst. Das stimmt, wenn du Christus isst als deine geistliche Speise, wirst du Christus im Leben und in der Natur, aber nicht in der Gottheit werden. Okay. Lass uns zu 3 kommen. Als Daniel und seine Gefährten es ablehnten, Nebukadnezars unreine Speise zu essen und stattdessen wählten, Gemüse zu essen, wiesen sie im Prinzip den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ab und nahmen den Baum des Lebens, wodurch sie mit Gott eins wurden. Ich sage nur so viel. Wir müssen weitergehen. Ich ermutige euch da, daran, diese Verse zu lesen. In 4 steht, wir können die Wiedererlangung des Herrn auf so viele verschiedene Blickwinkel definieren. Das ist ein sehr kostbarer Blickwinkel hier. Die Wiedererlangung des Herrn ist die Wiedererlangung des Essens von Jesus für den Aufbau der Gemeinde. Ist das nicht wunderbar? Geschwister, wir müssen Jesus jeden Tag als unsere geistliche Speise essen, sodass die Gemeinde aufgebaut werden kann. Das ist die Wiedererlangung des Herrn. Also, wir sehen in dem vollständigen Dienst Christi, dort sehen wir in den Evangelien, dass er in dem Stadium der Fleischwerdung ist, in Apostelgeschichte und in den Briefen ist er im Stadium der Einschließung, welches gemäß des allumfassenden Christus ist. Und in Offenbarung ist er in dem Stadium der Verstärkung, was bedeutet, dass er der siebenfach verstärkte Geist ist. In dem dritten Stadium sehen wir die Verstärkung des Dreieinen Gott, um die niedergegangene Gemeinde zurückzubringen zu ihm als den Genuss des Baum des Lebens. Der Baum des Lebens ist im Epheserbrief erwähnt. Das versteckte Manna ist im Brief an Pergamus erwähnt. Und das Fest wird im Brief an Laodicea erwähnt. So, der Herr möchte uns zurückbringen zu dem Genuss Christi als dem Baum des Lebens, dem versteckten Manna und das Fest, um seine ewige Ökonomie zu Ende zu bringen. In 1. Mose 2,9 sehen wir klar und deutlich, dass der Baum des Lebens gut zum Essen ist. Als ich als erstes in die Gemeinde gekommen bin und die Geschwister dieses Lied gesungen haben, ja, Gott ist gut zum Essen, da war ein Brocken in meinem Hals. Ich konnte es nicht wirklich sagen. Ich habe gesagt, Herr, also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was die Gemeinde war. Ich hatte keine Offenbarung über die Gemeinde. Aber ich habe gesagt, Herr, ich weiß, dass diese Leute dich wirklich lieben. Aber vielleicht sind sie ein bisschen zu weit gegangen, als sie dieses Lied geschrieben haben, dass Gott gut zum Essen ist. Aber dieses Lied ist sehr schriftgemäß, weil in 1. Mose 2,9 steht, dass der Herr als der Baum des Lebens gut zum Essen ist. Das ist eine Zitierung, ein Zitat. Also die Wiedererlangung des Herrn ist die Wiedererlangung des Essens des Herrn. Jesus ist Gott für den Aufbau der Gemeinde. Wir essen Jesus als unser geistliches Essen. In 5 steht, wir können Jesus essen, indem wir seine Worte essen und indem wir darauf achten, mit denen in Kontakt zu treten und bei denen zu sein, die ihn aus reinen Herzen anrufen. In Jeremia 15, 16 steht, und deine Worte fand ich und ich verschlang sie und deine Worte sind mir zur Freude und zur Wonne meines Herzens geworden. Schwester, ihr müsst jetzt nicht eure Hand heben oder laut antworten, aber überlegt euch einfach. Jeden Morgen, ich hoffe, ihr verbringt Zeit mit dem Herrn. Nachdem ihr diese Zeit mit dem Herrn in seinem Wort verbracht habt, ist sein Wort dann die Wonne deines Herzens geworden. Wenn es das nicht ist, dann war es nur eine Routine mit der Morgenerweckung. Wir müssen beten, wir müssen über das Wort und mit dem Wort beten und in dem Wort beten. Wir müssen uns selbst in das Wort hineinbeten, bis dieses Wort die Wonne und Freude unseres Herzens wird. Okay, jetzt in Bezug zu unseren Gefährten sagt 1. Korinther 15,33: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. In Sprüche 13,20 steht: Der Umgang mit den Weisen macht weise, wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Warum rede ich über diese beiden Verse? Weil das noch ein anderer Weg ist, wie wir den Herrn als unsere Nahrung hinein einnehmen können. Das ist, indem wir die ordentliche Leute kontaktieren. Warum? Indem wir essen, das bedeutet, dass wir Dinge außerhalb von uns kontaktieren, mit dem Resultat, dass sie schließlich unsere innere Zusammensetzung werden. Also, wenn wir nicht nur das Wort, wir kontaktieren also nicht nur das Wort, sondern auch Menschen. Wir müssen weise Männer kontaktieren. Und wenn wir weise Menschen kontaktieren, dann wird deren Weisheit in uns aufgenommen werden. Und das wird unsere innere Zusammensetzung. Christus als unsere Weisheit wird unsere innere Zusammensetzung. Lass uns zu dem nächsten Fall kommen. C sagt: Daniel und seine Gefährten waren siegreich über die teuflische Verblendung, die die Menschen daran hindert, das große menschliche Bild und den zermalmenden Stein als die göttliche Geschichte innerhalb der menschlichen Geschichte zu sehen. Das sieht man alles in Daniel 2. In Daniel Kapitel 2 hatte Nebukadnezar einen Traum und der hat ihn verängstigt, aber er konnte sich nicht mehr daran erinnern, was er geträumt hat. Also hat er die weisen Männer, also die Beschwörer oder Berater gerufen. Er hat die alle zusammengerufen und er sagte: Erzähle mir meinen Traum und was die Bedeutung ist. Und sie sagten: O König, erzähle uns deinen Traum. Und dann sagen wir dir die Bedeutung. Und der König sagt: Nee. Wenn ich das tue, dann kann ich eurer Interpretation ja gar nicht trauen. Ich möchte, dass ihr mir genau sagt, was ihr geträumt habt. Und dann die Bedeutung sagen. Und dann haben sie gesagt: Nein, das kann kein Mensch tun. Also war der König so sauer, dass er die alle abschlachten wollte, sogar auch Daniel und seine Gefährten. Also ich liebe, was Daniel sagt. Daniel ging zu seinen Gefährten und er hat ihnen die Situation dargelegt und sie haben zusammen gebetet. Und der Herr hat ihnen offenbart, was dieses große menschliche Bild ist und was die tiefe Bedeutung ist. Also ist Daniel zu Nebukadnezar gegangen und hat ihm gesagt: Es gibt einen Gott im Himmel, welcher Geheimnisse offenbart, und er hat es dem König wissen lassen. Hör zu, was in den letzten Tagen passieren wird. Wenn wir in diesen Traum und die Bedeutung hineingehen und die tiefe Bedeutung erkennen, dann haben wir eine lebendige und tiefe ein tiefes Wissen und eine Offenbarung von dem, was in den letzten Tagen passieren wird. Dieses große menschliche Bild bedeutet die Totalität der menschlichen Regierung. Das ist eigentlich die menschliche Geschichte. Das Haupt dieses Bildes bedeutet das babylonische Königreich. Die Brust und die Arme aus Silber bedeutet das Medo-Persische Reich. Den Bauch und die Lenden aus Erz bedeuten das griechische Mazedonische Reich unter Alexander dem Großen. Und die Oberschenkel aus Eisen und die Füße, teils aus Eisen und teils aus Ton, bedeuten das Römische Reich. Und auf diesen Füßen, die teils aus Eisen und teils aus Ton sind, was bedeutet, die sind teils Autokratie und teils Demokratie. Diese 10, wenn ihr das Buch der Offenbarung vorsichtig lest, bedeutet das die letzten 10 Könige, die unter Antichrist sind. Was in Daniel 2 bedeutet, ist, dass ein Stein kommt und dieser Stein ist ausgeschnitten ohne Hände. Dieser Stein ist nicht nur Christus, sondern es ist Christus mit seinen Überwindern. Dieser Stein ist Christus vereinigt, vermengt und einverleibt mit seinen Überwindern als seine überwindende Braut. Christus in seinen Überwindern vermengt und einverleibt mit seiner überwindenden Braut, kommt aus den Himmeln heraus und zermalt dieses Bildnis und die Füße aus Eisen und Ton. Und es steht dann, wurden das Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt. Und sie wurden wie Streu auf den Sommertrennen. Und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Christus wiederkommt, wird er alle menschlichen Regierungen annullieren und er wird sein Königreich auf dieser Erde aufstellen. Und sein Königreich ist dieser Stein. Dieser Stein, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Vers 44 und 45 von Daniel 2 sagt uns, dass der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten wird, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Und es wird in Ewigkeit bestehen. Okay, ich sage nur so viel. Es gibt noch viele andere Verse, sehr wichtige Verse. Aber lass mich jetzt zu Punkt 2 gehen. 2 sagt, Christus bringt seine Braut als die neue Schöpfung hervor, durch Wachstum, Umwandlung und Reife. Daher besteht die dringende Notwendigkeit von Reife. Hebräer 6,1 ermutigt der Herr uns, lasst uns zur Reife bringen. Es gibt eine Übersetzung, die sagt, lasst uns zur Reife gehen. Das heißt, wir kooperieren mit dem Herrn, der uns zur Reife bringt. Wir müssen uns klar sein, dass Reife der letzte Schritt der Umwandlung ist. Was ist Umwandlung? Umwandlung ist es, Stoffwechsel geändert zu werden. Während Reife ist, mit dem göttlichen Leben gefüllt zu sein, welches uns ändert. Reife ist der letzte Schritt der Umwandlung. Was bedeutet, dass wir metabolisch verändert werden in unserem natürlichen Leben, bis wir mit dem göttlichen Leben erfüllt sind, das uns verändert. Das bedeutet, wir sind zu einem Zustand gekommen, der Reife. Wenn wir in dieser Stufe oder diesen Zustand erreicht haben, können wir Menschen sein, die andere mit dem Dreieingott segnen. Wir können andere mit der göttlichen Dreieinigkeit segnen und mit seinem göttlichen Austeilung. Was ist also ein Segen? Segen ist der Überfluss des Lebens. Lass uns jetzt zu 3 kommen. Christus als der lebendige und kostbare Stein, der Grundstein, der Eckstein und der Schlussstein von Gottes Bau, infundiert uns mit sich selbst als der Kostbarkeit, um uns zu lebendigen und kostbaren Steinen für seinen Bau umzuwandeln. Erinnert euch daran, dass wir zuvor in 1. Petrus 2 gesehen haben, dass Christus selbst die Kostbarkeit für seine Gläubigen ist. Wir wollen, dass er in uns hinein ausgeteilt ist, sodass wir so wie Daniel ein Mann der Kostbarkeit, ein Mensch der Kostbarkeit sein werden. Lass uns jetzt zu D kommen. Das ist der nächste Fall, der uns zeigt, was Gottes Ökonomie ist und wie es ausgeführt werden kann. Daniel und seine Gefährten waren siegreich über die Verführung zur Götzenanbetung. Alles, was nicht der wahre Gott in unserem wiedergeborenen Geist ist, ist ein Götze, der Gott ersetzt. Alles, was nicht im Geist und nicht vom Geist ist, ist ein Götze. Wir würden das in unserem natürlichen Menschen nicht denken, aber der letzte Vers von Johannes, 1. Johannes 5, 21, dort steht, Kindlein, nehmt euch in Acht vor den Götzen. Und ich habe das schon mal mitgeteilt, in Ezekiel 14, 3 sagt der Herr, Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihre Herzen geschlossen. Das zeigt uns, dass der Götze, von dem Gott hier redet, zu Ezekiel und Johannes, war nicht etwas Äußerliches, obwohl es etwas Äußerliches sein kann, aber es war etwas Innerliches, das Gott ersetzt. Etwas, was wir höher schätzen als Gott. Etwas, das die Stelle von Gott einnimmt, was nicht vom Geist ist und nicht im Geist ist. In 2 steht, der Feind des Leibes ist das Selbst, das Gott durch sein Eigeninteresse sieht, selbst das Selbst kann ein Götze sein. Ein Götze, der Gott ersetzt. Also, der Feind des Leibes ist das Selbst, das Gott durch sein Eigeninteresse, seine Selbsterhöhung, Selbstverherrlichung, eigene Schönheit und eigene Stärke setzt. Im Leib und für den Leib verleugnen wir das Selbst und predigen wir nicht uns selbst, sondern Christus als den Herrn. Das ist 2. Korinther 4, 5. Geschwister, ich bete darüber oft und ich hoffe, dass ihr das auch tut. Wenn immer ihr euch um Leute kümmert, bete, Herr, rette mich davor, mich selbst zu predigen. Ich möchte Jesus Christus als Herr zu jedem predigen, mit dem ich rede. Na, Geschwister, ich würde noch einen Vers hier zufügen. In 3. Mose 14, 9 steht etwas über die Reinigung des Leprakranken. Und es sagt uns hier, dass der Leprakranke, wenn er gereinigt werden will, alle Haare abschneiden muss. Aber es sagt nicht nur, rasier alles ab, sondern 3. Mose 14, 9 sagt speziell, das Haupt zu rasieren, die Haare am den Augenbrauen und die Haare des Bartes und dann die Haare des ganzen Körpers. Warum sagt 3. Mose 14, 9 das auf diese spezielle Weise? Weil alle diese Aspekte, über die ich gerade geredet habe, das sind alles Aspekte des Selbst. Die Haare auf dem Kopf bedeuten Selbsterhöhung. Die Haare der Augenbrauen bedeuten eigene Schönheit und die Haare des Bartes bedeuten Selbstverherrlichung. Und die Haare des ganzen Körpers bedeuten eigene Stärke. All das muss abrasiert werden durch den Rasierer des Kreuzes und preist den Herrn. Kreuz ist in dem allumfassenden, zusammengesetzten Geist. Also wenn wir wirklich den allumfassenden Geist und den Tod des Christus genießen, dann wird es ein Rasierer, der unsere Selbsterhöhung, Selbstverherrlichung, eigene Schönheit und unsere eigene Stärke abrasiert. Heilige, wenn das passiert, dann möchte ich das sagen. Wenn wir nichts haben und nichts sind, dann sollen wir gereinigt sein von unserer Leprakrankheit. Und Leprakrankheit ist ein großes Zeichen für Rebellion gegen Gott. Wir wollen unseren Geist üben, um das Selbst abzuweisen. Wir weisen unser Selbst ab und wir predigen uns selbst nicht, sondern nur Christus Jesus als Herrn. Das Selbst ist eine schreckliche Sache. Wir haben unsere selbst angenommene Ehre. Und ihr wisst, zum Beispiel gibt es einen Neuen und er der sagt etwas vielleicht zu dir, weil er nicht weiß, dass du schon seit 20 Jahren in der Gemeinde bist. Und er sagt zu dir, oh Bruder, du musst dich zu deinem Geist wenden. Und dann bist du beleidigt. Und du möchtest vielleicht sagen, weißt du nicht, wie lange ich schon in der Wiedererlangung bin? Was bedeutet das? Das bedeutet, dein Bart muss rasiert werden. Also beispielhaft. Wisst ihr, Geschwister, der Grund, warum wir beleidigt werden, ist, weil wir in uns selbst sind. Vor kurzem bin ich durch eine schwierige Situation gegangen und ich kann nicht so viel sagen, weil ich diese Situation bedecken möchte. Aber es war eine schwierige Situation und es war... dann hat der Herr zu mir 1. Korinther 6, Vers 7 gesprochen. Und dort gibt es einen Rechtsstreit zwischen den Korinthern. Und an einem Punkt sagt Paulus, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? In anderen Worten, selbst wenn du im Unrecht bist, warum willst du nicht lieber im Unrecht sein? Nimm das Kreuz und sei im Unrecht. Alles wird okay. Genieß den Herrn. Und in diesem Genuss des Herrn ist das Kreuz. Und dieses Kreuz wird dich willig stimmen, im Unrecht zu sein und mehr Gott zu genießen, zu gewinnen. Ich schätze das wirklich. In 3 steht, dass Daniels Companions einen wahren Geist des Martyrtums haben. Sie standen für den Herrn als den einzigartigen Gott und gegen die Götzenanbetung auf Kosten ihres Lebens und wurden auf den Befehl von Nebukadnezar hin in einen glühenden Ofen geworfen. Wenn wir uns die Fußnoten anschauen in Daniel 3, sehen wir, dass Daniel nicht einer von denen war, der in den Feuerofen geworfen wurde. Die Fußnote sagt, dass Daniel wohl gebetet hat für seine Gefährten. Nebukadnezar hat dieses große Götzenbild gebaut und er wollte, dass sich alle niederknien. Und Daniels Gefährten haben sich gesträubt und haben Nebukadnezar gesagt, unser Gott wird uns retten, wenn er es möchte. Und sie haben das zu dem König gesagt, selbst wenn er uns nicht rettet, werden wir uns trotzdem nicht niederknien und diesem Götzen dienen. In anderen Worten, er ist unser Gott. Ist egal, wie uns ist es egal, sondern es liegt an ihm, was er mit uns machen möchte. Aber wir werden uns nur vor ihm niederknien und keinem anderen. Nebukadnezar wurde wütend und er hat den Feuerofen 7-fach heißer gemacht. Er hat es so heiß gemacht, dass die Männer, die reingeworfen haben, verbrannt wurden. Es sagt, dass der Ofen übermäßig geheizt war und die Feuerflammen jede Männer töteten, die diese Männer hinauftrugen in den Ofen. Als Nebukadnezar in den Feuerofen schaute, sah er 4 Männer. Der 4. war der wundervolle Christus, der mit seinen leidenden Überwindern war, damit das Feuer ein angenehmer Ort wird. Ist das nicht wunderbar, Geschwister? Vielleicht fühlt ihr euch so, als seid ihr in einem brennenden Feuerofen. Geschwister, ihr seid dort nicht allein. Euch muss klar sein, es gibt einen Überwinder in deinem Geist und er ist in dir. Und weil er Immanuel ist, was bedeutet Gott mit uns? Er ist nicht nur in dir, sondern auch mit dir. Und er wandelt mit dir in diesem Umfeld von einem brennenden Feuerofen. Durch seine Gegenwart macht er diesen Feuerofen einen angenehmen Platz. 5 sagt, die 3 Überwinder brauchten Gott nicht zu bitten, sie aus dem Ofen zu befreien. Christus als der Sohn des Menschen, als derjenige, der qualifiziert und fähig ist, in allem mit dem Volk Gottes Mitgefühl zu haben, kam, um ihr Gefährte zu sein und um sich mit ihren Leiden um sie zu kümmern, indem er sie durch sein seine Gegenwart. Seine Gegenwart bedeutet alles. Durch seine Gegenwart ihren Ort des Leidens zu einer angenehmen Situation machte. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Fall in Daniel 4. E sagt, Daniel und seine Gefährten waren siegreich über die Verschleierung, die Menschen daran hindert, die Herrschaft der Himmel durch Gott, den Gott der Himmel zu sehen. Wir werden diese Punkte lesen und sehen, was das bedeutet. 1. Als diejenigen, die von Gott auserwählt worden sind, sein Volk zu sein, für Christi Voranstellung, befinden wir uns unter der himmlischen Herrschaft Gottes mit dem Ziel, dass Christus den ersten Platz einnehme. Aber Nebukadnezar hat dieses Wort nicht zu Herzen genommen. Wir sehen also in Daniel 4, hatte Nebukadnezar wieder einen Traum und er fragte Daniel wieder einmal, den für ihn zu interpretieren. Und Daniel hat ihm diese Bedeutung erzählt. Er sagt zum König, man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten und man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen und es werden 7 Zeiten über dir vergehen. Das sind 7 Wochen, 49 Tage, 7 Zeiten werden vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königreich der Menschen und es gibt, wem er will. In anderen Worten, Nebukadnezar, du bist nicht der Herrscher über die Königreiche der Menschen, sondern Gott als der Höchste ist der Herrscher und er hat dir dieses Königreich gegeben. Er hat dir Babylon gegeben. Gehörte nicht mal dir, durch dich selbst. Nebukadnezar hat dieses Wort gehört und Daniel hat geendet, indem er sagte, Nebukadnezar, dein Königreich wird dir wiedergegeben werden, nachdem du erkennst, dass die Himmel regieren. Das bedeutet, der Herr regiert. Nebukadnezar hat das Wort vergessen und in Daniel 40, 30 bis 32 steht, er wandelte in seinem Palast und er sagte, ist das nicht das große Babylon, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Und es stand, noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und alles, was Daniel sagte, geschah, bis er erkannte, dass der Höchste in den Himmeln regiert und er gibt die Königreiche zu wem er will. Und schließlich hat der König Nebukadnezar den Höchsten gelobt, gepriesen und verherrlicht. Und in Vers 37 sagt er, er kann den demütigen, der hochmütig ist. Wir müssen alle sagen, Herr, errette mich von meinem Stolz. In diesem Buch, wie man ein Ältester sein soll, gibt es einen großen Punkt. Und ein Punkt ist, dass Stolz dich zum erstklassigen Narren macht. Das heißt, wir müssen beten, Herr, rette mich von meinem Stolz. In F sehen wir einen anderen Fall. Daniel und seine Gefährten waren siegreich über die Ungewissheit hinsichtlich des Ergebnisses der Ausschweifung vor Gott und der Beleidigung seiner Heiligkeit. Das war jetzt König Belsazar. Er war der Nachkomme. 1. Dass Belsazar die Gefäße nahm, die für die Anbetung Gottes in seinem heiligen Tempel in Jerusalem bestimmt war,
und sie zur Anbetung von Götzen benutzte, war eine Beleidigung der Heiligkeit Gottes. Belsazar hatte eine riesige Party für 1000 Nachfolger. Hatte er diese Party und er hatte die Kühnheit besessen, diese Gefäße des Tempels zu nehmen und aus diesen Gefäßen Wein zu trinken. Das war eine große Beleidigung für Gott und seine Herrlichkeit. Also steht hier weiter, dass Belsazar die Lektion von Nebukadnezars Erfahrung lehren sollte. Aber er hat die Lektion nicht gelernt und litt als Folge davon. Er hat als Folge davon gelitten. Geschwister, wir müssen immer die geistlichen Lektionen von unserer Geschichte lernen. Wir haben nicht nur eine Geschichte als allgemeine, als die Gemeinde, sondern auch in der Wiedererlangung. Wir müssen von den Fehlern lernen, sogar die Fehler in unserer Geschichte. Lernen die Lektion. Also Belsazar hat die Lektion nicht gelernt. Als sie also dieses Fest hatten und in diesen Ausschweifungen sich hingaben und diese Gefäße tranken, aus diesen Gefäßen tranken von Gottes Haus, da sagt es in Vers 5, Belsazar schaute auf die Wand und in Vers 5 steht, da erschienen die Finger einer Menschenhand, sie schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Und der König sah das. Der König sah die Hand. Stell dir das mal vor. Der König hatte so Angst. Wenn du Vers 6 liest, da steht, die Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Der hatte wirklich Angst. Was hat Belsazar getan? Er hat Daniel gerufen, um das alles zu interpretieren. Und Daniel hat es interpretiert. Er hat gesagt, das, was an der Wand steht, ich kann das jetzt nicht richtig aussprechen, aber ihr könnt die Verse lesen in Daniel 5, 24 bis 31. Es steht, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Jetzt werdet ihr sehen, was das bedeutet. Daniel sagt das zu Belsazar. Gott hat dein Königreich gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht gefunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Die Upharsin wird nach Tekel erwähnt, weil das eigentlich die Pluralform von Peres ist. Das bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Hier, Geschwister, das ist wirklich wunderbar. Daniel hat das interpretiert. Er hat gesagt, dein Königreich wurde zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Und in dieser Nacht wurde Belsazar der Chaldäer getötet. Und Darius, der Mede, hat das Königreich empfangen, als er 62 Jahre alt war. Man kann also sagen, weil Belsazar nicht die Lektion gelernt hat von seinem geistlichen Vorgänger Nebukadnezar und in dieser Situation der Ausschweifung war, was eine Beleidigung an Gottes Heiligkeit war, in der Nacht wurde Weltgeschichte geändert. In der Nacht wurde die Weltgeschichte geändert, weil Belsazar, der chaldäische König, umgebracht wurde und Babylon nicht weiter die Hauptregierung war auf der Erde. Die Regierung des Medo-Persischen Reichs war dann die Hauptregierung. Und Darius hat das Königreich empfangen. 2 sagt, das ist, wenn sie probieren, das Rätsel zu lösen. Das geht hier um Daniel. ein vortrefflicher Geist um Kenntnis und Verstand, ein Geist der Traumdeutung und der Rätselerklärung und der Knotenlösung bei ihm, Daniel, gefunden wurden. Das sagt Belsazars Mutter über Daniel. Und Daniel sagt zu Belsazar, du Belsazar hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du alles über Nebukadnezar wusstest. Ich lese jetzt mal den letzten Vers, Vers 20 vor. Daniel sagte das Folgendes zu Belsazar: Aber der Gott, in dessen Hand euer Atem ist und dem alle eure Wege gehören, habt ihr nicht geehrt. Geschwister, unser Atem ist in Gottes Hand. Unsere Wege gehören zu Gott, weil unser Atem in Gottes Hand ist und unsere Wege Gott gehören. Wir müssen Gott ehren. In Richter 9, 8 und 9 steht, dass wir Gott ehren durch den Öl des Ölbaums. Im Neuen Testament ehren wir den Herrn, indem wir bei unserem Geist leben und wandeln. In Richter 9 steht weiterhin, dass wir die Menschen ehren, indem wir ihnen den Geist darreichen. Jetzt kommen wir zu G. Es ist noch ein neuer Fall. Daniel und seine Gefährten waren siegreich über die List, die die Treue der Überwinder in der Anbetung Gottes verbot. Und wisst ihr, das passierte aus Eifersucht. Der König hatte Minister und Satrapen. Und sie wollten Daniel, weil sie eifersüchtig auf ihn waren. Daniel war einfach ein so guter Wirtschafter. Er war ein wunderbarer Gottmensch. Und sie konnten keine Schuld an ihm finden. Und dann haben sie gesagt, wir müssen etwas mit der Religion finden. Also haben sie den König überredet, ein neues Gebot aufzustellen. Und dieses Gebot sagte, dass jeder, der in den nächsten 30 Tagen jemanden Gott oder Menschen außer dem König anbetet, der wird in die Löwengruppe geworfen. Geschwister, wenn das wir gewesen wären, hätten wir vielleicht gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal Urlaub vom Gebet für 30 Tage und dann komme ich zurück. Aber Daniel hat das nicht getan. Es sagt hier, dass Daniel, als er herausfand, dass dieses Gebot unterschrieben wurde, ging er in sein Obergemach und er hatte die Fenster offen gen Jerusalem und dreimal täglich hat er sich auf die Knie gesetzt und den Herrn gepriesen, weil er das immer schon getan hat. Der Daniel hat also gebetet, obwohl er sein Leben dadurch verlieren konnte. Er hat sich nicht über dieses Gebot gekümmert, sondern er hat trotzdem gebetet. Mit den Fenstern offen gen Jerusalem, was bedeutet, dass seine Fenster offen waren, gegen das Ziel von Gottes Ökonomie, was das neue Jerusalem ist. Und in Daniel 6,11 sagt, dass er dem Herrn dankte. Das eine Zeichen, was dich zu einem Mann des Gebets macht, ist, dass du eine dankbare Person bist. Lass mich jetzt zu 1G unter G kommen. Das Zentrum von Daniel 6 ist das Gebet des Menschen um die Ausführung der Ökonomie Gottes. Die Gebete der Menschen sind wie Schienen, die den Weg ebnen, damit Gottes Vorangehen weitergehen kann. Es gibt keinen anderen Weg, die Ökonomie Gottes zur Fülle und zur Erfüllung zu bringen, außer durch Gebet. Dies ist das innere Geheimnis dieses Kapitels, was Daniel 6 ist. In 2 sagt Daniel, betet mit den Fenstern offen, gen Jerusalem. Durch sein Gebet hat Gott Israel zurück in das Vaterland gebracht, was das Land Kanaan war, das gute Land. In 3, das ist Daniel 6, 11, Daniel betete dreimal am Tag. Der letzte Punkt sagt, Gott wird auf unser Gebet hören. Wenn unser Gebet auf Christus hingerichtet ist, versinnbildlich durch das Heilige Land, auf das Königreich Gottes hin, versinnbildlich durch die Heilige Stadt und auf das Haus Gottes hin, versinnbildlich durch den Heiligen Tempel, als das Ziel in der ewigen Ökonomie Gottes. 1. Könige 8, 48 bis 49 sagt, dass wir zu Gott beten, zu dem Land hin, zu der Stadt hin und zu dem Haus hin. Das Land bedeutet den allumfassenden Christus. Die Stadt bedeutet die heilige Stadt als das Königreich Gottes. Und das Haus Gottes ist der heilige Tempel. Wenn wir beten, wenn wir für eine Person beten, ziele deine Gebete nicht auf diese Person, sondern auf Gottes Interesse. Dein Gebet sollte immer auf Christus gerichtet sein und auf das Haus gerichtet sein und auf das Ziel Gottes ewiger Ökonomie. Wir müssen füreinander beten, aber nicht, dass unser Gebet auf diese Person abzielen. Unser Gebet sollte immer auf Christus gerichtet sein und die Gemeinde. Als den Inhalt von Gottes ewiger Ökonomie. Christus versinnbildlich durch das Heilige Land, das Königreich Gottes versinnbildlich durch die Heilige Stadt und das Haus Gottes versinnbildlich durch den Heiligen Tempel. Als das Ziel von Gottes ewiger Ökonomie. Geschwister, vergib mir. Ich habe ein bisschen länger geredet, aber ich denke, dass es wirklich wunderbar ist, dass in Daniel 1 bis 6 wir diesen Sieg der Überwinder sehen. Am Beispiel von Daniel und seinen Gefährten. Und Geschwister, in dieser Gliederung möchte ich, dass ihr diese drei Punkte mitnehmt. Der erste Punkt ist, wie kann Daniel 12,3 erfüllt sein, dass jeder in der Gemeinde ein Schein des Stern ist? Das ist Römisch 1. 2. Was ist die Bedeutung der Namen von Daniels Gefährten? Wir haben darüber geredet. 3. Wie zeigen diese Fälle in Daniel 1, was Gottes Ökonomie ist und wie Gottes Ökonomie ausgeführt werden kann? Wenn ihr diese drei Fragen beantworten könnt, dann habt ihr die tiefe Bedeutung dieser Botschaft 3. Ich werde hier aufhören und ich möchte nur sagen, preist den Herrn für all eure Zeit, dass ihr diese Botschaft anschaut. Dankt dem Herrn für den Sieg der Überwinder, wie wir am Beispiel von Daniel und seinen Gefährten sehen.